wenn wir heute Ökonomie studieren, hat man sehr viel mit Mathematik zu tun. Das sieht man, das ist sein, der Ursprung ist so vor 170 Jahren passiert. Und das bedeutet, ne, also diese erste Welle der Neoklassik, da kommt die ursprüngliche Theorie her, ist also der Versuch, eigentlich etwas, was sich ja fundamental mit gesellschaftlichen Zusammenhängen auseinandersetzt, zu formalisieren, zu mathematisieren und damit der Versuch, eine Gesellschaftswissenschaft auf den Status der damals heroisierten, exakten Naturwissenschaft zu bringen. Ein Phänomen, was damals sehr stark beschrieben wurde, und da befinden wir uns jetzt zum Beispiel bei Léon Valras, der nach wie vor einer der wichtigsten Urväter der heutigen Wirtschaftstheorie ist, auch Ingenieur, der anfängt zu beschreiben ein Gleichgewicht. Ein Gleichgewicht von Kräften, ein Gleichgewicht von Marktkräften. Diese Idee fängt dann, ich glaube, 1870, 1880 oder so schreibt er seine Bücher. Das heißt, die Neoklassik ist beispielsweise bis heute von dem Gedanken geprägt, dass Märkte automatisch zu Gleichgewichten tendieren. Wenn wir die Neoklassik verlassen, ist das eines der ersten Theoreme, die wir über den Haufen werfen.
Das ist Maximilian Runge Segelhorst, ein studierter Sozialphilosoph und gelernter Bankkaufmann, der das bestehende Finanz- und Wirtschaftssystem in seinen historischen Ursprüngen versteht und systemisch verorten kann und dadurch einen echten Perspektivwechsel auf unsere aktuelle gesellschaftliche und weltwirtschaftliche Lage anbietet. Und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, einen Double-Click auf das magische und bei Zeiten nicht zu verstehende des Lebens zu machen. Begrüßt mit mir Stefan Klung, unseren Moderator und Gründer. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich würde sagen, los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond KPI. Und heute darf ich direkt vorweg schicken, dass wir mit dieser Folge auf der ganzen Linie wahrscheinlich das sogenannte Mainstream-Format oder das, was man allgemein als Common Sense bezeichnet, verlassen werden. Und wenn ich sage auf der ganzen Linie, dann geht das schon mal mit meinem heutigen Gast los, über den ich mich sehr freue. Das ist nämlich der liebe Maximilian Runge Segelhorst. Und der Maximilian, oder in dem Falle der Max, so darf ich sagen, beschäftigt sich mit einem Thema, was mal per se eigentlich Mainstream ist. Der beschäftigt sich nämlich mit dem Thema Geld. Da könnte man sagen, das ist ja mal so ziemlich Mainstream. Aber warum das eben heute vielleicht nicht Mainstream ist oder Common Sense, das werden wir im besten Falle in unserem heutigen Gespräch gemeinsam herausarbeiten. Hört sich jetzt sehr anstrengend an, aber vielleicht gemeinsam einmal mal so von allen Seiten anschauen. So, also zunächst erstmal herzlich willkommen, lieber Max.
Hallo Stefan, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Und ich will mal so einen Satz vorweg auch zu dem Max verlieren. Der Max ist nämlich studierter Philosoph. Er selbst bezeichnet sich als Sozialphilosoph. Vielleicht sagt er später sogar noch mal mehr dazu, was das eigentlich bedeutet. Und wenn ich ja sage, auf der gesamten Linie verlassen wir den Mainstream, dann darf ich nämlich jetzt auch hinzufügen, dass der Max, und das ist vielleicht sogar schon ganz interessant, nach seinem Studium sich entschieden hat, eine Banklehre zu machen. Also nicht, dass ich jetzt behaupten würde, dass es andersrum Mainstreaminger wäre, aber es ist zumindest mal spannend zu hören, weil ich sogar auch glaube, dass das, ich sag jetzt mal, mit dem Thema auch zu tun hat, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und weil es vielleicht sogar, vielleicht kommen wir da ja auch noch im Laufe des Gesprächs dazu, für ihn gerade zum Beispiel in dieser Bankzeit ganz wichtige Erkenntnisse, vielleicht sogar die ein oder andere Offenbarung gab, die heute nämlich, oder die andersrum, die dafür gesorgt hat, dass er heute, und wenn ich jetzt heute sage, dann meine ich jetzt nicht nur den heutigen Tag, sondern heute vielleicht irgendwie auch nochmal ganz anders auf das ganze Thema Geld schaut und natürlich auch nochmal auf das ganze Thema Geld und System, weil Geld ist ja irgendwie auch hat ja eine ganz systemische Komponente. Max, bevor wir jetzt tatsächlich ganz tief einsteigen, mal ganz konkret die Frage an dich. Wenn du jetzt auf diese Bankzeit zurückschaust, also du kannst selber mal überlegen, wie offen und wie tief du antwortest, was war denn eigentlich so die größte Erkenntnis oder die größte Offenbarung, die du in dieser Zeit für dich gewinnen konntest?
Ich versuche regelmäßig so offen wie möglich darüber zu sprechen, weil ich jeden Menschen, der vor der Wahl steht, eine Ausbildung zu machen, davor warnen möchte, in die Bank zu gehen, eine Bankausbildung zu machen. Eine Offenbarung ist immer so ein positives Wort. Bei mir sind es negative Offenbarungen. Man müsste also eher von Noffenbarung sprechen oder ein ähnliches Wort verwenden. Es gibt zwei Dinge, die ich hier anmerken kann oder möchte. Das erste ist, dass ich nach dem Studium ja erstmal so biografisch, ich war schon fast Ende 20, mich also selbst mit Finanzen, Versicherung, Geldanlage befassen musste. Man muss ja irgendwie sparen und für die Altersvorsorge Geld zurücklegen. Und ich hatte mich damals schon weit vor der Ausbildung viel mit Verbraucherschutzwissen eingedeckt. Ja, also habe dadurch eine Möglichkeit gefunden, gerade so die vertriebspsychologische Schulung, die eine kaufmännische Ausbildung eben auch mit dir macht, das einordnen zu können und bestimmte Dinge anders oder kritischer zu sehen, wenn es darum geht, zum Beispiel Kundenorientierung an den Tag zu legen, was ja eigentlich nichts anderes bedeutet, als den Kunden oder die Kunden mit Worten zu umgarnen, auf dass sie endlich bei mir kauft. Ja, das ist sozusagen der eine Punkt. Ich bin ja heute nicht primär als Finanzberater da, sondern als Philosoph, der sich mit dem Thema Geld und Wirtschaft befasst. Und diesbezüglich ist zu sagen, das, was du als Offenbarung in den Raum gebracht hast, das war vor allem der Unterricht in Volkswirtschaftslehre. Ich habe auf der Universität mich mit Philosophie befasst, als Sozialphilosoph, das hattest du schon in den Raum geworfen, viel mit der Frage, wie sieht eigentlich eine ideale Gesellschaft aus, in der jeder Mensch ein ethisch gutes Leben führen kann. Damit habe ich mich 7, 6 Jahre lang auf der Uni befasst. Und ich wusste, um eine Schablone für diese Frage zu bekommen, müsste ich mich eigentlich konkret mit der Welt auseinandersetzen, in der wir leben. Und diese Welt ist nicht durch Philosophie geprägt, sondern durch Ökonomie, durch Wirtschaft, durch wirtschaftliche Fragestellungen, Zusammenhänge und so weiter. Das heißt, ich wusste, ich musste mich irgendwann mit Wirtschaft auseinandersetzen, aber ich habe das während des Studiums niemals geschafft. Erst, wie gesagt, bedingt durch den biografischen Zugang zu diesem Thema, habe ich mich ja dann für diese Bankausbildung entschieden. Und erst in dieser Ausbildung habe ich einen Einblick bekommen in das, was wir heute im Diskurs als Mainstream-Ökonomie oder als ökonomische Mainstream-Lehre bezeichnen können. Diese ökonomische Mainstream-Lehre ist geprägt vor allem durch eine einzige Theorie, durch einen einzigen theoretischen Zugang. Das ist die sogenannte neoklassische Theorie. Und diese Theorie wird gelehrt an Universitäten, in Berufsschulen. Sie wird verbreitet in den Medien, im politischen Diskurs. Also diese Theorie beherrscht uns alle, beherrscht unser aller Denken über Wirtschaft. Und in der Berufsschule habe ich eben einen kleinen Einblick bekommen, sozusagen die Grundlagen, die ersten Basistheoreme dieser neoklassischen Theorie. Und was ich dort erfahren habe, was mir als Standardwissen über wirtschaftliche Zusammenhänge und auch über Geld vorgestellt wurde. Das war erschreckend. Das war wahnsinnig erschreckend. Das war eben keine Offenbarung, sondern es ist für jemanden, der logisches Denken studiert hat, nach wie vor ein unglaublich großes Mysterium, wie sich eine so widersprüchliche wissenschaftliche Theorie wie die Neoklassik heute als Standardlehre in einer wissenschaftlichen Disziplin durchsetzen konnte.
Ich will da mal gerne bleiben und wie du ja auch schon sagst, ich glaube, es kann hilfreich sein, einfach auch vor dem Hintergrund ehrlicherweise. So, es kann ja schon für den einen oder anderen Hörer oder Hörerin kann da ja schon drinstecken, wenn es eine Theorie gibt, vielleicht gibt es ja sogar mehrere Theorien, was wahrscheinlich im historischen Kontext erstmal völlig naheliegend ist. Und gleichzeitig möchte ich auch behaupten, dass, und da muss man ja auch so ehrlich sein, dass jetzt nicht Mainstream-Wissen ist, sofort abgrenzen zu können, was kommt denn eigentlich woher. Also das, was du erwähnt hast mit dieser Neoklassik, das bezeichnet man ja auch so als Loanable Fund Theory, ne? Und dann gibt's ja noch so irgendwie andere Theorien. Wenn ich dich also auf eine andere Art und Weise mal bitten würde, gelingt es uns vielleicht jetzt mal, ich nenne das mal im Schweinsgalopp, mal so durch diese einzelnen Theorien zu gehen, ohne natürlich irgendwo tief einzusteigen, aber so ein bisschen vielleicht gelingt es uns ja durchaus mal so, dass ich eine gewisse Abgrenzung hinbekomme und vor allen Dingen, und darum geht es uns ja heute auch nochmal genauer zu verstehen, wie du denn eigentlich auf das System schaust und was das eigentlich jetzt in der, ich weiß gar nicht, Endkonsequenz, meine ich jetzt gar nicht so deterministisch, aber in der Konsequenz dann eigentlich bedeutet. Deswegen mal so eine etwas anders gelagerte Frage, die mir gerade einfällt. Also wenn ich jetzt den Max hier sozusagen vor meiner Linse habe und vor meinem Mikro und ihn fragen würde, Max, wenn du an Geld denkst, denkst du dann eher an ein Goldstück, an einen Schuldschein oder an eine frisch gedruckte Banknote?
Da hat sich jemand schon ein bisschen in den Diskurs eingearbeitet, sonst würdest du die Frage so nicht stellen.
Ich danke Ihnen sehr, genau. Also.
Wenn ich an Geld denke, dann denke ich tatsächlich an gar nichts davon, sondern ich denke heute an eine öffentliche Infrastruktur.
Die aber pass mal auf, einmal, ich muss da nochmal direkt reingehen, sorry, aber vielleicht können wir das ja so ein bisschen nutzen, um eben Menschen so ein bisschen mit reinzuholen, wofür denn, sag ich mal, diese, ich nenne das jetzt mal Analogien eigentlich stehen würden, vielleicht sogar auch in Abgrenzung zu dem, was du denkst. Vielleicht gelingt uns das ja irgendwie. Also sorry, das wollte ich gerade nochmal einwerfen.
Alles gut, wiederhol gerne nochmal Goldstück, Schuldschein und was war der dritte Aspekt?
Frisch gedruckte Banknote.
Frisch gedruckte Banknote, okay. Das Goldstück können wir referieren, das ist Geld im Sinne der vorherrschenden Theorie. Ja? Die Neoklassik beschreibt Geld vor allem als Goldstück, sichtbar immer noch an den Münzgeld, an dem Bargeld, das wir in unseren Portemonnaies haben. Das ist so ein bisschen, das ist eine Reminiszenz daran. Und damit herrscht auch die Vorstellung vor Geld, das muss begrenzt sein. Ne? Gold ist stark begrenzt und der Wert dieses Geldes hängt allein von dieser reinen Begrenzung ab. Und dann hat man eben auch in der herrschenden Theorie die Vorstellung, wie alle zahlen mit Geld, weil wir alle Geld annehmen. Das ist eigentlich ein Infinitus Regressus. Es ist keine logische Argumentationsfigur, sondern es ist einfach nur ja der Versuch, etwas dadurch zu beweisen, weil es gerade der Fakt ist. Und wenn man, wie gesagt, aus der Philosophie kommt, dann geben wir uns mit diesen Denkfiguren eben nicht zufrieden. Du hattest gesagt, Schuldschein. Schuldschein ist das, was die Modern Monetary Theory, und wir werden gleich uns sehr ausführlich über die MMT unterhalten, als Schuldschein würde die MMT beispielsweise Geld definieren. Um das ganz kurz darzustellen, wenn ich ein Blatt Papier nehme und da 10 MRS draufschreibe, Max Runge Segelhorst Dollar, ja, dann ist das mein persönlicher Schuldschein. Das ist mein privates Geld. Ich könnte dir diesen Schein anbieten, aber du würdest sagen, ja, was soll ich damit? Ja, dieses Geld akzeptiere ja nur ich. Das ist mein Schuldschein. In unserem Geldsystem haben wir aber auch noch weitere Schuldscheine, mit denen wir bezahlen. Wir haben zum Beispiel den Schuldschein der Zentralbank. Das ist unser Bargeld. Ja, das sind die Banknoten und die Bankmünzen, die wir haben. Das ist ein Schuldschein der Zentralbank. Und dann haben wir noch das Kontoguthaben auf unserem Girokonto. Und das ist ein Schuldschein einer Geschäftsbank. Das ist also etwas anderes als Zentralbankgeld, aber ebenfalls ein Schuldschein. Und dann haben wir noch einen vierten Schuldschein, die sogenannte Staatsanleihe. Bei den Leuten, die ein bisschen älter sind, das sind diese Bundesschatzbriefe, Bundesobligationen, ja, die man in den letzten Jahrzehnten kaufen kann. Sogenannte Staatsanleihen, das ist ein Schuldschein der Regierung. Und mit diesen Schuldscheinen gehen wir in der Wirtschaft um, begleichen Verpflichtungen und führen Zahlungen durch. Das ist also Schuldschein in einer anderen Theorie oder das ist Geld in einer anderen Theorie. Und ich finde diese Herangehensweise, Geld erstmal als Schuldschein zu definieren, finde ich viel plausibler, als zu sagen, naja, das ist irgendwie eine Reminiszenz an Gold, an etwas, was unbegrenzt, was begrenzt ist, ja, was total begrenzt ist. Das letzte war Münzgeld, sagtest du, ja?
Ja, frisch gedruckte Banknote.
Frisch gedruckte Banknote. Banknote ist schwer zu fassen, weil das doppeldeutig ist. Eine Banknote ist ursprünglich eigentlich ein Schuldschein einer Geschäftsbank gewesen, einer Bank gewesen. Also im England des 17. Jahrhunderts entwickelt unsere Kultur Banknoten. Heute sind Banknoten oder werden Banknoten ja nicht mehr von Geschäftsbanken herausgegeben, sondern das Bargeld wird ja von der Zentralbank hergestellt. Das geht auch noch teilweise in den Bereich der Neoklassik hinein. Ja, zu sagen, dass wir heute irgendwie so eine Mischung haben eben aus Zentralbankgeld, also Bargeld, das die Zentralbank herstellt, und diesem Guthaben, was wir auf unseren Girokonten haben, das ist eben noch stark neoklassisch geprägt. Während man eben, was ich vorhin über die Schuldscheine ausgeführt habe, eher sagen würde, sobald wir anfangen, über Geld in Form von Schulden und auch Forderungen nachzudenken, fangen wir an, die Neoklassik zu verlassen.
Mhm. Vielleicht können wir da nochmal bleiben, also an dieser Schnittstelle, die du ja gerade auch definiert hast, wenn wir die Neoklassik verlassen, was ist denn dann so das Erste, was ich sehen würde, was sich vielleicht sogar jetzt in dem bestehenden System verändern würde? Also welche nach deinen Begrifflichkeiten Logik, vielleicht sogar grundlegende Logik verändert sich da?
Ja, da muss ich auch nochmal kurz herausgreifen, wie die Neoklassik eigentlich zustande gekommen ist. Wir befinden uns dann circa im Jahre 1850 bis 1870. So die erste Welle der sogenannten politischen Ökonomie, sogenannte Nationalökonomie, haben wir hinter uns gelassen. Also Adam Smith, David Ricardo, das sind so die ersten Namen, die fallen. Die versuchen, wirtschaftliche Zusammenhänge auf einem gesamtgesellschaftlichen Niveau zu verstehen. Karl Marx geht dann auch in diese Richtung. Auch der befasst sich viel mit politischer Ökonomie. also gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen. Und zu der Zeit, 1850, die Industrialisierung ist durch. Ja, wir haben eine Vernaturwissenschaftlichung von gesellschaftlichem Wissen und es entstehen neue Berufe. Zu diesen neuen Berufsbildern fangen dann auch an, die sogenannten Zivilingenieure auf den Rahmenplan zu treten. Das heißt, Ingenieure waren vorher im Militärbereich und jetzt, ne, geht es darum, wirklich ingenieursmäßig Brücken zu bauen, Infrastruktur zu erneuern, ne, der ganze Industrialisierungsaufschwung. Und in diesem Kontext fangen die Ingenieure an, über ökonomische Zusammenhänge nachzudenken, bedingt aber dadurch, dass sie selbst naturwissenschaftlich geschult sind, in einem sehr naturwissenschaftlichen Kontext. Das bedeutet, sie verlassen mehr und mehr die normale Sprache, in der wir uns gerade unterhalten, und fangen an, die Sprache, mit der sie über Ökonomie nachdenken, zu formalisieren, zu mathematisieren. Wenn wir heute Ökonomie studieren, hat man sehr viel mit Mathematik zu tun. Das sieht man, das ist der Ursprung ist so vor 170 Jahren passiert. Und das bedeutet, ne, also diese erste Welle der Neoklassik, da kommt die ursprüngliche Theorie her, ist also der Versuch, eigentlich etwas, was sich ja fundamental mit gesellschaftlichen Zusammenhängen auseinandersetzt, zu formalisieren, zu mathematisieren und damit der Versuch, eine Gesellschaftswissenschaft auf den Status der damals heroisierten, exakten Naturwissenschaft zu bringen. Ein Phänomen, was damals sehr stark beschrieben wurde, und da befinden wir uns jetzt zum Beispiel bei Léon Valras, der nach wie vor einer der wichtigsten Urväter der heutigen Wirtschaftstheorie ist, auch Ingenieur, der anfängt zu beschreiben ein Gleichgewicht. Ein Gleichgewicht von Kräften, ein Gleichgewicht von Marktkräften. Diese Idee fängt dann, ich glaube, 1870, 1880 oder so schreibt er seine Bücher. Das heißt, die Neoklassik ist beispielsweise bis heute von dem Gedanken geprägt, dass Märkte automatisch zu Gleichgewichten tendieren. Wenn wir die Neoklassik verlassen, ist das eines der ersten Theoreme, die wir über den Haufen werfen. Wenn ich jetzt sage, wir verlassen die Neoklassik, eine der wichtigsten Gegentheorien zu neoklassischen Theorie ist der Keynesianismus. Ich glaube, John Maynard Keynes, muss ich auch nochmal ganz kurz erklären, ist der wichtigste Ökonom des letzten Jahrhunderts gewesen, hat seine Bücher zwischen 1920 und 1940 geschrieben und herausgebracht, also zur Zeit der großen Weltdepression, der großen Weltwirtschaftskrise. Und seine Theorie hat dafür gesorgt, dass die USA als eines der wenigsten Länder überhaupt geschafft haben, die große Depression hinter sich zu lassen. Das heißt, Keynes hat mit seinem theoretischen Ansatz die gesamte Wirtschaftswissenschaft reformiert, fast revolutioniert. Und die daraus entstehende keynesianische Theorie hat die Welt circa bis in die 1960er Jahre weltweit beherrscht.
Vielleicht magst du an der Stelle nochmal ganz kurz vielleicht ein oder zwei Sätze verlieren, auch hier wieder nur für Menschen, die sich dann fragen, okay, was war das dann ganz genau, was du jetzt gerade erwähnt hast? Warum hat im Grunde dieser Keynesche Ansatz sozusagen dafür gesorgt, dass jetzt in allererster Linie sicherlich die USA, sag ich mal, diese Rezession in irgendeiner Form eben besser als alle anderen haben verlassen können? In aller Kürze, wie gesagt.
Genau, das hängt viel mit diesem Gleichgewichtsgedanken zusammen. Alfred Marshall, damals zu seiner Zeit einer der wichtigsten Ökonomen der Welt, Neoklassiker, wir kennen ihn heute vom Marshall-Plan. Alfred, das heißt, die Neoklassik sagte, ich tendiere zu einem Gleichgewicht. Gleichgewicht heißt, man lässt die Dinge in Ruhe. Das heißt, die neoklassische Antwort auf die Depression, auf die große Depression war, keine aktive Wirtschaftspolitik zu machen. Der Staat soll sich raushalten. Keynes hat gesagt, nein, der Staat muss aktive Wirtschaftspolitik betreiben, er muss die Nachfrage auffangen, er muss investieren, er muss die Wirtschaft am Laufen halten. Ja? Und auf diese Weise haben die USA, wie gesagt, geschafft, sich aus der Krise zu erholen. Und der Marshall-Plan ist letzten Endes nichts anderes als eine von Amerika ausgehende Wiederbelebung der Weltwirtschaft. Wodurch sich, der Marshall-Plan hat auch dafür gesorgt, dass Amerika heute weltweit die vorherrschende Hegemonialmacht überhaupt ist. Also dieser Marshall-Plan, die wirtschaftliche Macht, die damit zusammenhängt, hat heute natürlich auch extreme geopolitische Macht gehabt. Also das ist ein Punkt, den Keynes reformiert hat. Märkte tendieren nicht zu einem Gleichgewicht, sondern damit ein Wirtschaftssystem stabil bleibt, ist es notwendig, aktive politische Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidungen natürlich mit dem Ziel zu treffen, dass wirtschaftliche Prozesse und wirtschaftliche Phänomene am Laufen bleiben.
Ich würde ganz gerne jetzt nochmal wieder anknüpfen. Du warst jetzt gerade in den 60er Jahren ungefähr angekommen. Gab es da dann jetzt auch, nur weil du es explizit erwähnt hast, nochmal einen Kipppunkt aus deiner Sicht? Oder ist da nochmal was ganz Entscheidendes passiert? Also wir verknüpfen ja auch gerade historische Ereignisse mit Dingen, die natürlich maximal auch hier systemisch zusammenhängen. Also deswegen, wenn du da nochmal weitermachst oder ansetzt.
Ja, wenn es keinen Kipppunkt gäbe, dann würde man heute über den Keynesianismus reden. Das tun wir nicht. Wir reden über die Neoklassik. Und ich sagte, bis in die 60er Jahre hinein war der Keynesianismus weltweit die vorherrschende Wirtschaftstheorie. In den 70er Jahren passieren weltweit realwirtschaftliche Krisen, die wir heute unter dem Namen der Ölkrisen zusammenfassen. In den 70er Jahren gibt es Knappheiten auf den Ölmärkten, was dazu führt, dass Öl sehr teuer wird und wir damals die große Problematik der sogenannten Stagflation haben. Ja, wir haben steigende Preise, aber kein Wirtschaftswachstum. Eine der ersten Krisen, vor allem in Europa seit der Nachkriegszeit. Ansonsten ging es ja vor allem auch in Deutschland sehr stark aufwärts. Und diese realwirtschaftliche Krise konnte mit den Mitteln der keynesianischen Theorie damals nicht erklärt werden. Und dann fing es an, dass im sozusagen Wirtschafts- oder im wirtschaftstheoretischen Diskurs sich mehr und mehr wieder die neoklassische Theorie zurück an die Spitze kämpfte, die man eben 1920, 1930 dann global gesehen verlassen hatte. Diese Theorie ist seitdem vorherrschend. Die Neoklassik beherrscht die Welt seit um die 50 Jahren. Es gibt sehr, sehr große oder sehr einflussreiche Ökonomen, die auch heute noch sehr, sehr präsent sind. Wichtige Namen wären zu nennen Milton Friedman, der vor allem dann in den 80er Jahren die amerikanische und die britische Politik beraten hatte, unter Margaret Thatcher und Ronald Reagan. Und Friedrich August von Hayek, ein Österreicher, der eigentlich nicht der neoklassischen Schule angehört, sondern einer anderen theoretischen Strömung, der sogenannten österreichischen Schule der Nationalökonomie. Aber auch Hayeks Einfluss auf die Neoklassik hat zu dem geführt, was man heute vorsichtig mit dem Begriff des Neoliberalismus bezeichnen könnte. Und ich sage deswegen vorsichtig, weil das ein sehr schillernder, ein sehr schwieriger Begriff ist. Ich spreche eher von einer neoliberalen Sozialphilosophie. Das bedeutet, es gibt sozusagen Interdependenzen, es gibt Fortentwicklungen, die sich aus dem Bereich der Wirtschaftstheorie, das ist die Neoklassik, in den Bereich der gesellschaftlichen Gestaltung hinein begeben, vielleicht auch gefressen haben. Und dazu geführt haben, dass wir auch seit um die 40, 50 Jahren von einer spezifischen Sozialphilosophie beherrscht werden, die ich eben als neoliberal bezeichne.
Mhm. Du hast jetzt mal so erstmal, wie ich finde, sehr anfassbar und auch sehr, sehr gut nachvollziehbar ja mal so eine Art historischen Abriss gegeben. Warum stehen wir da heute eigentlich, wo wir gerade stehen? Also sind mir so während des Zuhörens so ein paar Gedanken gekommen, die würde ich jetzt einfach mal so in den Raum legen. Wir können mal überlegen, ob wir da irgendwie einen wie so einen Bindfaden nehmen und nochmal weitergehen. Das erste ist, wäre tatsächlich so eine Frage, funktionieren alle Theorien am Ende auch nur, weil wir einen ganz großen psychologischen Aspekt auch da drin haben? Also du beschreibst ja auch Sachen, also rein theoretisch könntest du jetzt auf deinem weißes Blatt Papier irgendwas draufschreiben. Und am Ende geht es ja auch darum, wenn wir eine Vereinbarung treffen, mit denen wir klarkommen und wir das jetzt hochskalieren würden, dann könnte das ja gesamtgesellschaftlich sofort dafür sorgen, dass wir ein anderes Geldsystem haben. Jetzt mal sehr kindlich naiv gesprochen. Was ja bedeutet, es wird total klar, das Geldsystem an sich lebt eigentlich von Psychologie und von einer gewissen Absprache, an die sich irgendwie alle halten. Jetzt kann man da irgendwie, das kann man jetzt mal so, wie gesagt, vielleicht sehr vereinfacht darstellen. Darfst du gerne auch nochmal einordnen, ob das jetzt vielleicht zu naiv ist oder ob es irgendwie als Analogie sogar funktionieren würde. Das ist das eine. Das nächste, was ich höre, das passt aber ja irgendwie auch zu einer Entwicklung, gerade wenn es zum Beispiel, wenn wir jetzt mal die Psychologie nehmen, du beschreibst ja etwas, dass wir ein sehr deterministisches, sehr logisches, naturwissenschaftliches Weltbild oder auch Dinge auf ein Phänomen packen, das einfach nicht so mathematisch funktioniert, sondern dass man wahrscheinlich jetzt in der Systemtheorie als wahnsinnig komplexes System bezeichnet, wo halt auch Wirkkräfte sind, die man zum Beispiel mathematisch gar nicht kalkulieren kann, sondern die wahrscheinlich eher so in Anlehnung an Kurt Lewin Feldtheorie irgendwie wirken und gleichzeitig kann man sie nicht berechnen. Also dieses Phänomen, ich sehe sie, aber wenn du mich jetzt fragst, wo sie herkommen, I don't know. Und trotzdem sind sie da. Also diese berühmten Phänomene. Ist so ein zweiter Aspekt. Und der ist ja übrigens auch in der Psychologie zu beobachten. Also dass so Medizin eigentlich ja ein erfahrungswissenschaftliches Feld im Moment so rüberkommt, als wenn man das im Grunde naturwissenschaftlich wie Physik sozusagen, also der Apfel fällt nach unten, berechnen könnte. Das ist ja auch im Grunde ja gerade auch so ein Paradox, wo man sagen muss, so funktioniert es ja eigentlich gar nicht. Also das ist so auch noch der Aspekt, der da drin steckt. Und wenn ich das jetzt so höre und dir so zuhöre, sind das aber so Phänomene, die du auch beschreibst, die eigentlich in den letzten 150 Jahren in ganz vielen Disziplinen irgendwie unser Weltbild oder unsere Weltanschauung, um jetzt mal den Begriff zu benutzen, geprägt haben und sich einfach nur dann wiederum auf eine logische Art und Weise natürlich auch im Geldsystem wiederfinden?
Ich kann kurz auf beide Punkte eingehen. Der Punkt der Psychologie. Psychologie ist insofern natürlich relevant, wenn wir über Wirtschaft nachdenken, als dass es um fundamentale Unsicherheitsfaktoren geht. Ja, Wirtschaften heißt, bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen, diese Bedürfnisse aber auf eine Art und Weise zu befriedigen, dass ich versuchen muss, Zukunft zu beherrschen. Und die Zukunft ist offen. Ja, also wenn ich ein Feld bestelle, in einem Jahr weiß ich nicht, ob das Feld voll ist oder ob ich leer ausgehe. Das ist Unsicherheit. Und die Neoklassik würde zum Beispiel sagen, Unsicherheitsfaktoren sind gar nicht relevant für die Beschreibung oder das Durchdenken von wirtschaftlichen Phänomenen. Die Neoklassik fokussiert sich einzig und allein darauf, dass Wirtschaft oder gewirtschaftet wird mit knappen Gütern. Das heißt, das Faktum von Knappheit ist die beherrschende Grundannahme der neoklassischen Theorie. Da gibt es keine Unsicherheit, ja. Das heißt, die Neoklassik ist gewissermaßen in diesem Sinne sogar eine ziemlich unpsychologische Theorie. Wenn wir versuchen, offener über Wirtschaft nachzudenken, kommen wir vielleicht auch irgendwann an den Punkt, dass Wirtschaft etwas mit Status, mit Prestige, mit Macht zu tun hat. Und Karl Marx war als Ökonom und als Philosoph einer der ersten Menschen, der ganz offen darüber nachgedacht haben, was wirtschaftliche Prozesse eigentlich mit Macht und mit politischer Macht zu tun haben. Das bedeutet, wir können definitiv natürlich psychologische Aspekte im Bereich der Wirtschaft und des Wirtschaftssystems sehen. Aber gerade diese beiden Dinge, Unsicherheit und Macht, werden von der Neoklassik systematisch ausgeblendet. Jetzt hattest du noch gesehen, auch mit dem Verweis auf die Systemtheorie, so die Natur- oder die Fernaturwissenschaftlichung von Wissenschaften in den letzten 150 Jahren. Das können wir bei der Neoklassik ganz, ganz stark sehen. Und ich hatte ja schon erwähnt, der Ursprung der Neoklassik ist eigentlich aus dem Bereich des Ingenieurswesens. Ich bin nicht so stark in der Systemtheorie drin, à la Luhmann. Ich habe aber im Kopf, dass es so etwas gibt wie eine einfache Maschine. Also die Vorstellung, dass ein System einfach nur Input-Output bedeutet, unter Ausblendung aller anderen Faktoren. Und die Neoklassik beschreibt Wirtschaft wie eine einfache Maschine. Man muss die Maschine füttern mit bestimmten Dingen und am Ende kommt ein Output raus, der uns allen gut tut. Das ist die Funktionsweise dieser Maschine. Wenn wir aber nicht bereit sind, die neoklassische Vorannahme oder dieser Vorannahme zu folgen, dann wissen wir selbstverständlich, dass Wirtschaft als Subsystem von Gesellschaft selber ein komplexes System ist, das nicht mit Input-Output-Faktoren beschrieben werden kann. Aber das nimmt man nicht wahr, wenn man innerhalb der Neoklassik über Wirtschaft nachdenkt. Ganz kurz dazu, diese Fernaturwissenschaftlichung oder diese Ausblendung aller anderen Theorien ist heute so stark, ist heute so extrem, dass Leute, die heute oder in den letzten Jahrzehnten studiert haben, diese Geschichte, diese Ideen- und Theoriegeschichte, die ich hier ganz grob angerissen habe, die wird nicht mehr behandelt. Die wissen nicht mehr, dass die Neoklassik ursprünglich von Ingenieuren entwickelt worden ist. Die wissen nicht mehr, dass die Annahme des Homo economicus, also dass wir alle oder dass der Mensch rein rational handelt, dass er keine Emotionen hat, dass er nicht leidenschaftlich ist, die wissen nicht mehr, dass das eine rein methodische Annahme ist, damit ich Gleichungen aufstellen kann und Formeln berechnen kann. Ja, ich glaube, 2009 oder 2017 oder so, wurde der Gedächtnis-Nobelpreis in Wirtschaften für eine Arbeit vergeben, die bewiesen hat, dass es den Homo economicus gar nicht gibt. Also so absurd ist es. Und wie gesagt, es ist aus meiner Sicht unglaublich unverständlich, wie sich eine so widersprüchliche Theorie überhaupt als Standard durchsetzen konnte, die studierte Leute weltweit als schlüssig interpretieren und akzeptieren.
Ich will mal direkt da bleiben und vielleicht können wir das sogar ja als eine Art von smarten Übergang nehmen, um nämlich jetzt mal Folgendes zu fragen, wie du ja schon richtig und wie ich auch finde, auch hier nochmal sehr plakativ hast aufzeigen können, dass wir offensichtlich an ein sogenanntes Narrativ glauben, um das jetzt mal so einen Begriff mit reinzubringen, also irgendwie ein kollektiver Glaubenssatz offensichtlich irgendwie in der Welt existiert. und wie du auch schon richtig sagst, auf eine sogenannte Grundannahme zurückgeht. Also man würde sogar sagen, also der Bug liegt in der Grundkonfiguration und ist natürlich dann als Folgefehler sozusagen, wird er natürlich immer weitergeführt, weil wie du schon richtig sagst, wenn ich von einer falschen Grund oder von einer zumindest fragwürdigen Grundannahme ausgehe, und ich würde das auch nochmal in einen historischen Kontext setzen, also wer sind wir, sage ich mal, dass wir aus der Sicht von 2025 auf 1850 zurückblicken, weil auch das ist ja durchaus legitim. Die Menschen hatten damals im wahrsten Sinne auch ihre eigene Realitätsbrille auf und haben sich versucht, die Realität zu erklären und haben halt das genommen, was da war. Und deswegen würde ich jetzt auch durchaus nochmal im historischen Kontext, auch wenn ich gar nicht, also auch wenn wir das nicht müssen, den vielleicht zur Seite springen, das ist jetzt vielleicht gar nicht eher ein perfider, wahnsinnig durchdrungener Ansatz war, sondern vielleicht einfach nur das, was sie halt damals dachten, wie es halt funktioniert. Also ich glaube, und jetzt müssen wir dann überlegen, wie weit wir ausholen. Also selbst die Darwin'sche Evolutionstheorie zeigt ja auch sehr, sehr starke Phänomene, wie man halt damals Gesellschaft verstanden hat. Also hierarchisch von oben nach unten und so weiter und ist ja heutzutage auch, also wenn sie im Kern sicherlich sehr revolutionär war, aber auch heute mit dem Wissen von heute ja auch nochmal, ich würde nicht sagen widerlegt, aber zumindest weiß man, da steckt noch viel mehr drin und so. Also von daher, das ist ja auch so ein grundsätzliches Phänomen. Aber ich will nochmal zurück zu meinem Gedanken kommen. Also wenn wir da jetzt heute drauf schauen, dem, was du beschreibst, also wir haben eine Art von, ich sage jetzt mal, kollektiven Glaubenssatz, der zeigt ganz klar auf, irgendwie gibt es da eine falsche Grundannahme. Und jetzt den Link eben mal zu machen, okay, zu dieser Modern Money Theory, die, wie du ja auch schon richtig sagst, offensichtlich ja eine Art von vielleicht Blindspot aufhebt oder Phänomene in die, und wenn ich jetzt sage Rechnung mit aufnimmt, dann meine ich das jetzt wieder nicht mathematisch, aber zumindest mal in die Perspektive mit aufnimmt, die uns hilft, und das ist jetzt eine offene Frage, das System an sich ganz anders zu verstehen oder neu zu verstehen. Wie würdest du das beschreiben?
Beides? Ich würde sagen, die Modern Monetary Theory, es ist nicht Money, sondern Modern Monetary Theory.
Sorry.
Ja, alles gut. Hilft uns dabei, das System, das Geldsystem primär, in dem wir leben, in dem wir heute leben, korrekt zu verstehen. Mhm. Es ist nichts Neues, sondern es ist eine Art und Weise, es ist, hat vor allem mit den Methoden, mit der Methodik der MMT zu tun, dass wir zu Erkenntnissen gelangen, die beweisbar sind und die die Art und Weise, wie wir bislang über Geld nachdenken, vollkommen über den Haufen wirft. Ich hatte vorhin gesagt, dass ab den 70er Jahren die Neoklassik weltweit die Überhand nimmt. Die keynesianische Theorie wird ab dem Zeitpunkt mehr und mehr zum sogenannten Post-Keynesianismus. Das heißt, die Strömung, oder es gibt natürlich selbstverständlich auch heute noch WissenschaftlerInnen, die weiter in der Tradition von Keynes nachdenken, aber bestimmte Theoreme von ihm erweitern, weglassen, verändern. Der Post-Keynesianismus ist heute die wichtigste Gegenströmung zur Neoklassik. Der Post-Keynesianismus wird aber eben nicht oder kaum an den Universitäten gelehrt. Das hat viel damit zu tun, dass die Lehrbücher, die heute als Lehrbuchstandard verwendet werden, wenn man jungen Leuten Wirtschaftswissenschaft beibringen möchte, vor allem von Neoklassikern geschrieben worden sind. Ja? Das heißt, die Lehrbuchökonomie ist eine ganz stark neoklassische Ökonomie. Und es gibt sehr, sehr viele Studien oder sehr viele Artikel, sehr viele Beobachtungen aus dem Bereich der sogenannten pluralen Ökonomie, also der Versuch, die gesamte Wirtschaftswissenschaft in den Blick zu nehmen mit diesen ganzen zahlreichen Theorien, Methodenansätzen und so weiter. Das ist der Zweig der sogenannten pluralen Ökonomie, der sich gerade oder circa ab 2000, ich glaube aus Frankreich, fängt die Bewegung an, und sich seitdem sehr stark globalisiert hat. In Deutschland gibt es das Netzwerk Plurale Ökonomik, das, glaube ich, ab 2010 anfängt, aktiv zu werden. Und aus einer Mischung einmal aus Wissenschaftskritik und gleichzeitig auch aus politischem Aktivismus versucht, die Lehrpläne zu erweitern. Ja? Mhm. Das ist vielleicht erstmal der große wissenschaftssoziologische Kontext, in dem wir uns gerade bewegen. Die MMT, die ich vertrete, entstammt aus diesem Umfeld des Post-Keynesianismus. Es gibt eine Universität in Kansas City, die ab Mitte der 90er Jahre, da versammeln sich einige Ökonominnen, auch zusammen mit einem Hedgefondsmanager. Der Hedgefondsmanager heißt Warren Mosler und der wird heute als Gründerfigur der MMT erachtet, fangen an, ein Forschungsprogramm zu entwickeln. Und die erste Frage, mit der sie sich befassen, ist, kann ein Staat in eigener Währung pleite gehen? Das ist eine ganz einfache, ganz kurze Frage. Die Neoklassik, ohne das überhaupt jemals zu überprüfen, hat immer gesagt, ja, selbstverständlich. Warum sagt die Neoklassik das? Weil sie den Staat genauso analysiert wie uns Privatleute. Wenn wir jetzt anfangen, ökonomische Kriterien oder Kategorien mit einzuführen, könnte man sagen, sie analysiert den privat oder den staatlichen Währungsschöpfer, den Währungsmonopolisten, den Währungsherausgeber, genauso wie einen privaten Währungsnutzer. Und das hat eine große, große Konsequenz. Wir beide nutzen Währung. Ja, ich habe vorhin gesagt, ich kann zwar auf dem Zettel 10 Euro draufschreiben, aber du wirst sofort sehen, das sind ja nicht 10 Euro. Das ist ja nicht der Schuldschein der Zentralbank, den nehme ich nicht an. Das bedeutet, damit wir beide in irgendeine Transaktion kommen können, muss ich vorher irgendwie an das Geld des Staates kommen. Ich muss Einnahmen generieren. Ich muss arbeiten gehen. Ich muss Dinge verkaufen. Ich muss irgendwas tun, damit ich an Geld komme, damit ich Einnahmen generiere. Und die kann ich dann ausgeben. Das bedeutet auch, ich kann als privater Währungsnutzer, und jetzt sind wir schon eben sehr stark in der MMT drin, als privater Währungsnutzer kann ich mich auch nicht unendlich verschulden. Wenn ich zu einer Bank gehe und ich nehme einen Kredit auf, ja, dann muss ich diesen Kredit zurückzahlen. Wenn ich das nicht tue, wird mein Vermögen zwangsvollstreckt. Stimmt, ja, das ist ein Gesetz. Und ich sollte mich davor hüten, mich zu überschulden und meine Kredite nicht zu bedienen. Das ist alles privatwirtschaftliche Logik. Das gilt für uns als Privatleute, das gilt für Unternehmen, das gilt für Währungsnutzer. Und diese Logik hat die Neoklassik immer schon, ohne jeden Beweis, automatisch auf den Staat übertragen. In der Philosophie sagen wir dazu, das ist ein Kategorienfehler. Man versucht, einen bestimmten Aspekt mit Dingen zu durchdenken, die nicht auf dieses Themenfeld zutreffen. Und die MMT war die erste wissenschaftliche Theorie, der erste wissenschaftliche Ansatz, der eben versucht hat, diese Frage, kann ein Staat in eigener Währung pleite gehen, empirisch zu beweisen oder empirisch nachzugehen. Wie macht man das? Indem man die staatliche Zahlungsabwicklung untersucht. Wie kann man staatliche Zahlungsabwicklungsprozesse untersuchen? Man kann sie einmal mit Hilfe von reiner Buchhaltung analysieren, Einnahmen, Ausgaben, Soll und Haben, und man kann sie mit Hilfe von technischen Prozessen untersuchen. Das heißt, es gibt ja die Zentralbank, die führt normalerweise das Konto bei der Regierung. Es gibt den Bankenmarkt, der hat auch was damit zu tun. Es gibt die Regierung, und dann gibt es ja mittlerweile auch elektronische Datenverarbeitung. Das heißt, irgendwo gibt es Tastaturen, die gedrückt werden. Diese ganzen technischen Prozesse kann man untersuchen und analysieren. Und die MMT war wie gesagt die erste Theorie, das erste Forschungsprogramm, das das durchgeführt hat. Und eine der ersten Arbeiten stammt von Stephanie Kelton, damals noch ein anderer Name, Stephanie Bell hieß sie damals, die 1997 den Aufsatz herausgebracht hat, Do Taxes and Bonds, also können Steuern und Anleihen, Ausgaben eines Staates finanzieren? Das hat sie als offene Frage gestellt und sie ist zum Schluss gekommen, nein, können sie nicht. Ein Staat, der seine eigene Währung herausgibt, ist ein Währungsherausgeber und ein Währungsherausgeber braucht keine Einnahmen. Ein moderner Staat finanziert sich nicht durch Steuern. Denn das Geld, was da gezahlt wird, das stammt ja vom Staat selbst. Der hat das ja geschöpft. Der hat das erzeugt. Der hat das an uns ausgegeben. Und die MMT geht Oder sozusagen, das ist die wichtigste Erkenntnis der MMT, dass Staaten mit einer eigenen Währung ganz, ganz anders funktionieren. Und das ist gewissermaßen der Ausgangspunkt der gesamten Theoriebildung der MMT. Mhm. Ja, wir haben am Anfang diese empirisch-technischen Studien und die liegen mittlerweile für die USA, für Großbritannien, für Schweden, für Deutschland, für Kanada vor. All diese Staaten haben eine eigene Währung. All diese Staaten können nicht pleite gehen. All diese Staaten haben immer Geld, sind immer zahlungsfähig. Und seitdem, in den letzten 25 Jahren, expliziert die MMT eigentlich alle theoretischen Konsequenzen, die daraus folgen, wenn wir diese simple Tatsache akzeptieren.
Ich habe jetzt zwei Gedanken im Kopf. Ich weiß nicht, ob das okay ist für dich, wenn ich die einfach mal ganz offen ausspeichere, weil ich selber gerade, während ich dir auch zuhöre und das total nachvollziehbar für mich ist, gerade nicht richtig einsortiert bekomme. Vielleicht sind das ja genau die Gedanken und Fragen, die du dann immer hörst. Also, auch ich bin ja geprägt von einem gewissen Narrativ. So, jetzt kann ich sagen, hurra, ich habe mich auch ein bisschen mehr damit beschäftigt, sicherlich nicht in der Tiefe wie du. Aber jetzt gibt's ja so einfache Sätze wie mehr Geld gleich mehr Inflation. So, dann da ist meine Frage ganz konkret, wie würde man das verorten? Dann wäre eine nächste Frage, die für mich entsteht, jetzt produziert jeder Staat ja das eigene Geld. Was macht das dann im internationalen Handel? Also welche Auswirkungen hat das? Also deswegen auch das mal ganz offen ausgespeichert. Und die dritte Frage, die aufgetaucht ist, ist denn in der Theorie oder so wie du dies schilderst und auch mit dieser Grundfrage, die ich ja sowieso schon sehr mag, weil sie so salopp formuliert ist, ist denn die Schnittstelle zwischen staatlicher Betrachtung und der Kategorie Privatwirtschaft nicht eine ganz entscheidende Schnittstelle? Weil irgendwo müssen die sich ja treffen. Also wo dann im Grunde ja, wie du sagst, privatwirtschaftliche Mechanismen, also du und ich, ne, wir haben halt entweder Geld auf dem Konto oder nicht, und der Tatsache, dass wir einen Staat haben, der, wie du schon richtig sagst, als Geldherausgeber eine völlig andere Mechanik hat oder auf unterschiedlichen, vielleicht nenne ich jetzt mal das Thema Gesetzmäßigkeiten, ist vielleicht ein ganz guter Begriff. Also das sind so die drei Gedanken, die auftauchen in der stillen Hoffnung, dass du die jetzt sortiert bekommst mit deiner Antwort.
Es ist nicht eine Antwort, es sind drei Antworten, drei
Blöcke. Das ist auch völlig in Ordnung.
Drei Blöcke, und diese Blöcke werden uns wahrscheinlich den Rest des Gespräches begleiten. Du kannst dir natürlich vorstellen, den Begriff der Inflation oder den Einwand der Inflation, und Einwand ist in Anführungszeichen, das ist immer der erste Reflex. Das
genau,
ist der erste Reflex. Ja? Zu sagen, ja, Geld kann doch gar nicht aus dem Nichts entstehen, um Gottes Willen, wie soll das gehen? Ich habe nichts anderes gesagt, dass unser Geld aus dem Nichts entsteht. Punkt. Ich habe nichts darüber gesagt, also wenn man diese These aufstellt, sagt man noch nichts darüber auf, wofür Geld entstehen soll, wie es verwendet werden soll und wo die Grenzen liegen dieser Geldschöpfung. Ich habe erstmal nur aufgestellt, Geld entsteht in einem Fiat-Geldsystem, in dem wir seit den 70er Jahren leben, aus dem Nichts. Ich versuche das immer, mittlerweile ist mir ein kleines Bild eingefallen. Ich sage immer, nur weil ich darstelle, dass aus deinem Wasserhahn in der Küche Wasser kommt, schlussfolgerst du doch auch nicht automatisch, dass es sinnvoll ist, den Wasserhahn aufzudrehen und die ganze Zeit Wasser laufen zu lassen. Das heißt, fangen wir mit Inflation an. Und Inflation ist tatsächlich, aus dem, was ich heute darüber weiß oder wie ich Inflation befassen würde, Inflation beschreibt die Grenzen sinnvoller Geldschöpfung. Wenn wir die These aufstellen, und wie gesagt, diese These lässt sich empirisch beweisen, dass Fiat-Geld, das ist das Geld, mit dem wir heute zahlen und umgehen, dass dieses Geld immer aus dem Nichts entsteht, dann müssen wir natürlich logisch irgendwann auch beschreiben, wo diese Geldschöpfung ein Ende findet. Es gibt zwei Antworten, um zu beschreiben, wo Inflation oder wo inflationäre Prozesse stattfinden, die eben dann eben auch eine Überlastung oder eine Begrenzung dieser Geldschöpfung darstellen. Der erste Punkt ist, klar, Geld entsteht aus dem Nichts. Wir können Geld immer erzeugen, wenn wir es wollen. Aber es ist offenkundig, dass wir in einer Welt leben, die nicht unbegrenzt ist. Wir leben in einer offenkundig materiell begrenzten Welt. Niemand mit Menschenverstand fordert unendliche Geldschöpfung. Niemand. Aber genau das ist sozusagen gerade auch aus Seiten der Neoklassik und die radikalere Spielart, ich hatte es vorhin schon grob erwähnt, beim Namen, ist die österreichische Schule der Nationalökonomie. Die verteufelt Fiat-Geld, ja. Die wollen zurück zum Goldstandard, ja. Total begrenztes Geld. Das halten die für sinnvoll. Das ist immer so der erste Reflex, ja. Wenn man Geld aus dem Nichts erzeugt, dann passiert automatisch irgendetwas, was wir Inflation bezeichnen. So, das können wir aber ganz einfach darlegen, indem wir sagen, naja, die Geldproduktion muss sich natürlich im Rahmen dessen halten, was die Realwirtschaft uns anbietet. Die Realwirtschaft bietet uns produktiv nutzbare Ressourcen an. Deine und meine Arbeitskraft, die Arbeitskraft der anderen 45 Millionen Leute, die arbeiten können, Rohstoffe, Baumaterialien und so weiter und so fort. Diese Dinge sind begrenzt. Und eine Möglichkeit zu sagen, wann findet Inflation statt, ist, wenn die aus dem vorhandenen Geld entstehende Nachfrage diese ganzen begrenzten Dinge überlastet. Ein Beispiel, nehmen wir an, wir haben eine voll ausgelastete Volkswirtschaft, wir haben Vollbeschäftigung, das hatten wir seit 50 Jahren nicht mehr. Die Unternehmen sind voll ausgelastet, ja 100% Auftragseingang, die können nicht mehr. Und wir haben sogar schon Importüberschuss, ja, also wir ziehen noch von den anderen Nationen irgendwas nach. Der Staat kann selbstverständlich in jedem Moment neues Geld schöpfen und sagen so, ich will jetzt, dass eine Schule gebaut wird. Aber in dieser Situation findet er keine Architekten, er findet keine Bauarbeitenden, er findet keine Lehrkräfte, er findet keine Reinigungskräfte. Der Staat kann Geld schöpfen, aber er kann die Schule nicht aus dem Nichts zaubern. Das bedeutet, wenn wir in einer Situation leben, wo diese real nutzbaren Ressourcen überlastet sind, dann sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit der Geldschöpfung und eben auch mit der staatlichen Ausgabenpolitik sein. Das wäre ein Punkt zu sagen, bis dahin und nicht weiter, dann haben wir die Inflation im Griff. Der andere Punkt, den versuche ich ganz kurz zu machen, es hat auch viel mit der Neoklassik und ihren falschen Annahmen zu tun. Medialen und im öffentlichen Diskurs hat man bedingt durch die Neoklassik die Vorstellung, das hattest du erwähnt, dass Inflation irgendwas mit der Geldmenge zu tun hat. Ja? Es gibt von Milton Friedman den Satz, Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Es hat immer nur mit Geld zu tun. Ich habe gerade schon ausgeführt, dass das vielleicht nicht der Fall sein könnte, sondern dass man auf die realwirtschaftlichen Prozesse gucken muss, ob wir Inflation haben oder nicht. Worauf ich hinaus will, Inflation hat tatsächlich nichts mit der Geldmenge zu tun, sondern mit ihrer Verteilung. Wenn ich sage, da ist eine Geldmenge, ja, 100 Milliarden Euro, dann sagt das nichts darüber aus, wie diese Geldmenge verteilt ist. Wer wie viel hat und wer damit wie viel wovon nachfragen kann. Sondern das müssen andere Kriterien sein, die uns zeigen, wie Geld verteilt wird innerhalb der Bevölkerung. Und eines der wesentlichsten Instrumente, das uns das zeigt, ist die Lohnentwicklung. Löhne beziehen 90% ungefähr der gesamten Bevölkerung. Ja, wir haben nur 10% Selbstständige. Die anderen sind abhängig beschäftigt. Und wenn die Löhne steigen, bekommen also 90% der Bevölkerung höhere Löhne, können damit mehr nachfragen. Wenn sie zu viel nachfragen, als die Volkswirtschaft produzieren kann, haben wir Inflation. Rein betriebswirtschaftlich, und das ist jetzt ein kleiner Switch zu dem anderen Punkt, gibt es da irgendwelche Zusammenhänge zwischen Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft? Klar. Ja, wenn ich Unternehmer bin und ich habe angestellte Leute und ich bezahle denen höhere Löhne, dann steigen meine Kosten. Jetzt kann ich entweder auf diesen Kosten sitzen bleiben oder ich versuche, die Kosten weiterzugeben. Ich erhöhe meine Preise. Es gibt einen fundamentalen Zusammenhang zwischen Lohnsteigerungen und Preissteigerungen bei Endprodukten, was wir als Verbraucherpreisinflation wahrnehmen. Das heißt, Inflation, Verbraucherpreisinflation, hat unglaublich viel mit Lohnentwicklung zu tun. Und die Lohnentwicklung ist kein mathematisches Naturgesetz, sondern hat viel mit Machtfragen zu tun. In den 60er, 70er Jahren waren die Gewerkschaften unglaublich stark. Die konnten Lohnforderungen durchdrücken. Der Wettbewerb war groß. Die Unternehmen mussten dem folgen. Die Reallohnentwicklung in den 50er, 60er, 70er Jahren, die war grandios. Super. Die Marktwirtschaft hat damals für den großen Teil der Bevölkerung hervorragend funktioniert. Ab 1980, wo wir diese neoliberale Wende haben, weltweit, aber vor allem, wie gesagt, in Deutschland, in Amerika und Großbritannien, verändert sich das. Die Gewerkschaften werden schwächer. Margaret Thatcher hat sie sogar aktiv bekämpft. Die Beschäftigten konnten ihre Lohnforderungen nicht mehr ohne weiteres durchdrücken. Die sozioökonomische Macht von Unternehmern wurde größer. Und in Deutschland fängt das bei uns unter Schröder an. Lohnzurückhaltung. Niedriglohnpolitik heißt, dass die Bevölkerung geringere Löhne bekommt. Wenn sie geringere Löhne bekommt, dann bleibt irgendwo auch die Verbraucherpreisinflation aus. Also, das weiß man gar nicht mehr heute, ne? Aber so von 2009 bis 2019 hat jede Zeitung sich gefragt, wo bleibt die Inflation? Ja, die EZB pumpt die ganze Zeit Geld in die Märkte, aber es gibt keine Inflation. Na, weil die Löhne nicht gestiegen sind. Das heißt, Inflation hat einmal etwas damit zu tun, wie ist das Verhältnis von Produktion zu Nachfrage, realwirtschaftlich. Und Inflation hat viel damit zu tun, wie verteilt sich Nachfrage innerhalb der Bevölkerung. Inflation ist ein Verteilungskonflikt. Verteilungskonflikte sollten machtsoziologisch analysiert werden und nicht mechanisch. Das ist sozusagen ein kleiner Einblick in das, was ich darauf antworte und erwidere, wenn jemand kommt, das führt zu Inflation. Ja, ich habe nichts gesagt. Ich habe erstmal nur gesagt, Geld kommt aus dem Nichts.
Absolut nachvollziehbar. Jetzt überlege ich gerade, während ich dir zuhöre, wie wir jetzt einen guten Übergang zu meiner in gefühlten zweiten Frage bekommen. Vielleicht schaue ich dich mal an, vielleicht gelingt dir das ja. Also ich muss jetzt mal sagen, ich gehe jetzt mal aus dem Weg und überlege mal, ob du das gut hinbekommst.
Keine Sorge, das bekomme ich sehr gut hin.
Super.
Ich hatte den Aspekt vorhin schon genannt. Geld haben wir unbegrenzt zur Verfügung. Die reale Welt, mit der wir leben, ist nicht unbegrenzt. Die ist begrenzt. Ja, über dieses ganze Wachstumsproblem müssen wir jetzt nicht reden, das mit unserem Kapitalismus oder mit der Marktwirtschaft zusammenhängt. Es geht um den Punkt, wann sind die produktiv nutzbaren Ressourcen einer Volkswirtschaft überlastet? Ich habe vorhin ein paar Kriterien genannt. Bei Vollbeschäftigung, es gibt keine unfreiwillige Arbeitslosigkeit mehr. Dann sind wir dabei, ja, alles ausgelastet. Die Unternehmen sind bei 100% Eintragsaufgang. Die können keine weiteren Aufträge annehmen. Die Inflationsrate zieht an. Das ist auch ein Indiz dafür, dass die wirtschaftlich nutzbaren Ressourcen überlastet sind. Und der letzte Punkt ist, wenn wir zu dem allen gleichzeitig noch einen dauerhaften Importüberschuss haben. Ja, wir produzieren oder wir konsumieren mehr, als wir selbst produzieren. Das heißt, wir brauchen aus dem Ausland zusätzliche Waren und Dienstleistungen, um alles befriedigen zu können. In diesem Moment nutzen wir nicht nur unsere eigenen nutzbaren Ressourcen, sondern auch die von anderen Ländern, auch die des Auslandes. Das kann man eine Weile machen. Wenn man das aber macht, ja, es kommen Waren rein. Wenn man in einem aktuellen oder in dem aktuellen Wechselkurssystem, in dem wir leben, haben wir ja flexible Wechselkurse. Wenn dauerhafte Waren reinkommen, führt das dazu, dass die eigene Währung abnimmt. Die eigene Währung wertet ab. Die Importe, jetzt zum Beispiel, wenn wir über Amerika nachdenken, ja, wenn Europa Produkte aus Amerika importiert, werden nicht mit unserer eigenen Währung gezahlt, sondern mit Dollar. Wenn wir dauerhaft importieren, brauchen wir dauerhaft Nachschub von US-Dollar. Das wird aber nicht funktionieren, weil wir nicht Dollar herstellen können. Das heißt, irgendwann führt diese dauerhafte Importquote dazu, dieser Importüberschuss dazu, dass die Preise für amerikanische Produkte teurer werden. Importierte Inflation. Überlastung nicht nur unserer, sondern sogar fremder Ressourcen. Und das bedeutet, die Versorgung mit Gütern wird irgendwann zusammenbrechen. Das geht ein paar Jahre gut, danach nicht mehr. Wenn das jedes Land macht, bricht die ganze Weltwirtschaft zusammen. Denn es gibt keine Situation, in der jedes Land der Welt einen dauerhaften Importüberschuss hat. Das bedeutet, der Außenhandel ist ein wesentliches Moment, das auch ein Kriterium dafür darstellt, wie die real nutzbaren Ressourcen im internationalen Handel aussehen. Und deswegen wäre eben eine sinnvolle Begrenzung von gesamtgesellschaftlicher Geldschöpfung die Tatsache zu sagen, naja, wenn der Außenhandel kippt, entweder in eine zu große Importquote oder zu große Exportquote, muss man aufhören. Das heißt, für den gesamten globalen Handel ist es eigentlich sinnvoll und auch für den Wohlstand der Nation, wenn jede Nation einen ausgeglichenen Außenhandel hat. Und tatsächlich haben wir mit dem Stabilitätsgesetz von 1967 ja eigentlich die Verpflichtung unserer Nation eines ausgeglichenen Außenhandels. Aber genau das haben wir seit Anfang der 2000er, also seitdem Deutschland in der Eurozone ist, nicht. Das hat nochmal ganz andere Probleme, die will ich jetzt hier nicht weiter ausführen. Aber das wäre ein Punkt zu sagen, ja, wenn wir über den internationalen Handel nachdenken, dann sollte jede Nation dafür sorgen, dass der Außenhandel ausgeglichen ist, also keinen Importüberschuss haben und auch keinen Exportüberschuss haben.
Erstmal vielen Dank. Ich würde gerne mal bei dem Punkt bleiben. Und zwar jetzt durchaus nochmal so eine Art von gemeinsamen Reality-Check. Also, ne, so im Sinne von, okay, ich habe jetzt verstanden, jetzt sehr grob zusammengefasst, die MMT-Perspektive, wenn man die jetzt wirklich ernst nimmt, dann ist im Grunde nicht, dass Staaten an Geldknappheit scheitern, weil sie ja Währungsheraus- oder Geldherausgeber sind, sondern scheitern können sie eigentlich nur an einem, ich nenne das jetzt mal sehr grob, politischen Willen. Also irgendwie, dass eine gewisse Absprache, die getroffen werden muss, wann solche Kipppunkte sozusagen ja auch existieren, dass sie für alle eine gewisse Bindung haben oder bindend sind oder verbindlich sind. Du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich gerade irgendwas erzähle, wo du sagst, nee, das ist nicht ganz korrekt. Jetzt schaue ich auf die aktuelle Welt. Wahrscheinlich auch eine Frage, die du wahrscheinlich auch inflationär gestellt bekommst. Und ich würde sagen, also wenn es doch an irgendwas scheitert gerade, dann ist es doch so, dass wir natürlich ganz viele auch durchaus schlaue Gedanken in der Welt haben, wo man sich Fragen stellen könnte, naja, eigentlich wissen wir es ja. Nur das, was wir sehen, ist, dass es eben an weiß ich jetzt gar nicht, nenne ich das jetzt Kompromissfähigkeit, Konsensfähigkeit, an irgendwie einer Art von Einigung scheitert, wo wir sagen können, okay, lass doch mal genauso machen, weil das ist doch für alle gut. Wenn ich jetzt mal zur Theorie zurückgehen würde und sie, wie gesagt, jetzt mal so einem Reality-Check unterziehen würde, vielleicht kann ich das ja sogar persönlich, also personalisiert mit dir machen, was wäre dann zum Beispiel jetzt die Antwort darauf? Gäbe es eine Antwort? Oder wenn ich jetzt die Theorie fragen würde, / dich fragen würde, was wäre denn zum Beispiel der erste, ich weiß nicht, kleine, große Schritt, der getätigt werden müsste, dass das so funktioniert? Und dass sich zum Beispiel auch alle an diese Absprachen halten?
Sehr große Frage. Ich will noch mal ganz kurz zurück, wobei uns die MMT hilft, welche Ursachen sind eigentlich dafür herauszuarbeiten oder welche Ursachen liegen zugrunde für die heutigen Probleme, die wir haben. Ich habe gesagt, die MMT kann beweisen, dass staatliches Geld aus dem Nichts entsteht. Mhm. Es entsteht übrigens nicht nur Geld aus dem Nichts, wenn ein Staat Geld herausgibt, sondern es entsteht auch Geld, wenn eine Bank einen Kredit vergibt. Das ist aber ein anderes Thema. Das ignoriert die Neoklassik aber leider auch. Geld entsteht immer aus dem Nichts. Zahlungsfähigkeit oder die Fähigkeit eines Staates, Geld auszugeben, ist niemals begrenzt. Ein Nebenprodukt, das ist vor allem ein bilanzielles Nebenprodukt staatlicher Geldausgabetätigkeit, staatlicher Geldschöpfung, ist die Staatsverschuldung. Das könnte man jetzt auch nochmal genauer und technischer und buchhalterischer analysieren. Ich verzichte jetzt darauf. Die Zuhörenden müssen sich damit zufrieden geben, dass der Staat, also zum Beispiel unsere Bundesregierung, mit Zentralbankgeld zahlt. Dieses Zentralbankgeld bekommt sie von der Bundesbank per Knopfdruck. Ja, da gibt es jemanden in der EDV, der drückt auf Enter und dann hat das Konto der Regierung zum Beispiel 10 Milliarden Euro. Und buchhalterisch passiert das, indem Zentralbank und Regierung ein Asset austauschen oder ihr Schuldschein austauschen, nämlich Staatsanleihe gegen Zentralbankgeld. Und damit ist die Regierung bilanziell bei ihrer eigenen Zentralbank verschuldet. Und in dem Moment, wo sie dieses Geld an die Bevölkerung ausgibt, sieht es so aus, als ob der Staat verschuldet wäre, wo auch immer. Aber per saldenmechanischer Logik, die Einnahmen des anderen sind die, oder die Ausgaben des einen sind die Einnahmen des anderen. Die Ausgaben des Staates sind die Einnahmen der Bevölkerung. Die Bevölkerung hat Geld, hat Geldvermögen, hat Forderungen und die Regierung hat die entsprechenden Verbindlichkeiten. Staatsverschuldung, staatliche Verbindlichkeiten ist ein einfaches Nebenprodukt staatlicher Geldschöpfung aus dem Nichts. Wenn man das versteht, verändert das das gesamte Denken über Wirtschaftspolitik und auch über staatliche Handlungsfähigkeit. Ich habe gesagt, was sind die wesentlichen Ursachen unserer heutigen Probleme? Die fangen in den 80er Jahren an, als man anfängt, den Staat zu führen wie ein Unternehmen, das sparen muss. Wie hat der Staat gespart? Indem er zum Beispiel die Deutsche Bahn privatisiert hat. Also aus einem Staat, also es sollte eigentlich gemacht werden. Es ist also die Deutsche Post ist das bessere Beispiel. Das haben wir tatsächlich privatisiert. Indem der Staat angefangen hat, sich aus dem Wohnungsbau zurückzuziehen. Auch der wurde privatisiert. Der Staat hat angefangen, die Gesundheitsversorgung zu privatisieren. Also private Krankenhäuser sind in den letzten 30 Jahren sehr stark zugenommen, der Anteil, während öffentliche und gemeinnützige Krankenhäuser zurückgegangen sind. Die Eurozone, die Regeln der Eurozone haben die vormals oder die EU-Länder, die alle vorher staatliche Währungsherausgeber gewesen sind, die Eurozone hat diese Währungsherausgeber zu faktischen Währungsnutzern gemacht. Das heißt, es gab politische Regeln, die die Fähigkeit eines souveränen Parlamentes massiv eingeschränkt und diskreditiert haben. Weil wir diesen Diskurs führen oder diese falsche Vorstellung haben, Staatsschulden seien Privatschulden. Das stimmt nicht. Staatsschulden sind Privatvermögen. Und wenn man darüber in dieser Form korrekt nachdenkt, ist offensichtlich, dass unser Fetisch, unsere Angst vor Staatsverschuldung weltweit führen wir diesen Diskurs seit Jahrzehnten vollkommen absurd ist. Das bedeutet, wir haben unterschiedliche politische Maßnahmen in den letzten Jahrzehnten getroffen, die überflüssig sind, wenn wir akzeptieren, dass das Geld des Staates aus dem Nichts entsteht und dass deine und meine Steuerzahlungen ihn nicht finanzieren können. Man hat auch unter diesem selben Aspekt die Sozialhilfe reformiert und Hartz IV eingeführt, was aus meiner Sicht nach wie vor eines der menschenwidrigsten Sozialsysteme ist, die wir überhaupt haben. Und all diese Dinge haben dazu geführt, dass die Leute Abstiegsangst bekommen, dass sie entwickelt haben. All diese Dinge haben dazu geführt, das kann man auch sehen, dass der öffentliche, der sichtbare Verfall des materiellen Wohlstandes, also Das Schließen von Bädern, von Kultureinrichtungen, der Verfall von Schulen, die Abnutzung von öffentlicher Infrastruktur macht auch was mit den Menschen. Ich hatte 2005 mal einen Artikel gesehen, unsere Schulen verfallen, und der bezog sich auf die letzten 15 Jahre. Also, dass Schulen kaputt gehen, darüber reden wir seit 35 Jahren. All das hat zu den Dämonen geführt, zu den politischen Dämonen geführt, die wir heute überall haben. Die AfD, Trump, Milei in Argentinien, Wilders in den Niederlanden, der Front National oder Marine Le Pen in Frankreich, all diese Populisten, diese Rechtspopulisten und auch diese Leute, die teilweise schon wirklich in den rechtsextremen Bereich hineingehen, all diese Leute wurden auf den Plan gerufen, weil wir in den letzten 40 Jahren schlechte wirtschaftspolitische Entscheidungen getroffen haben. Du hast mich gefragt, was wäre der erste Schritt? Kein konkreter. Es geht um eine Denkreform. Es geht um eine kognitive Reform der Art und Weise, wie wir über Öffentliches, über Gesellschaftliches, über staatliches Geld nachdenken. Staatsschulden sind kein Problem, weil wir diese Schulden bei unserer eigenen Zentralbank haben. Geld haben wir immer. Wir müssen uns in der Demokratie jetzt austauschen, wie wir mit diesem unendlichen Geldfundus umgehen wollen, angesichts der Tatsache, dass wir in einer nicht unendlichen Welt leben. Und darüber würde ich mir wünschen, dass darüber endlich ein Diskurs entsteht. Dass wir anfangen können, wie wollen wir Gesellschaft organisieren? In welcher Welt wollen wir leben? Was soll passieren? Wollen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen? Das könnte man finanzieren. Aber welche realwirtschaftlichen Auswirkungen hat das? Das muss man diskutieren, überprüfen, entscheiden. Wollen wir eine Jobgarantie einführen? Ja, wenn der Staat Währungsherausgeber ist, dann kann er jeder unfreiwilligen Person Geld geben und sie in Arbeit bringen. Das Problem unfreiwilliger Arbeitslosigkeit gäbe es dann nicht mehr. Darüber will ich reden. Ja. Aber ich werde als Anhänger der MMT ständig damit konfrontiert, dass das, was ich sage, gar nicht stimmen kann, weil die Neoklassik uns diesen Floh ins Ohr gesetzt hat. Nein, nein, der Staat braucht Einnahmen. Und der Staat darf sich nicht verschulden. Und deswegen bin ich dir dankbar, dass ich auch hier sein darf und dieses Thema ansprechen kann, weil aus meiner Sicht die meisten gesellschaftlichen Probleme, die wir heute haben, hängen fundamental mit diesen falschen Vorstellungen zusammen, die wir über Geld und Wirtschaft haben. Und ich versuche, einen kleinen Beitrag dazu zu geben, dass wir das aufklären können und dass wir als souveräne Gesellschaft, als souveräne Demokratie endlich anfangen können, darüber zu reden, was wir und wie wir mit diesem Geld umgehen wollen, das wir erzeugen können.
Mhm. Also erstmal finde ich das gerade übrigens, das darf ich mal ganz offen sagen, ganz berührenden Moment, und zwar aus mehreren, also wenn ich jetzt so mehrere Dimensionen dazulege. Die eine ist, dass ich finde, dass es dir super gelungen ist, auf eine sehr schöne und sehr plakative Art und Weise durchaus auch eine hochkomplexe Zusammenhänge, ne, die ja dann immer häufig so auch gar nicht so detailliert und gleichzeitig eben so, wie ich finde, sehr anfassbar dargestellt oder dargebietet werden, dass das dargeboten werden, dass das eine, was gerade so total aufkommt, was mich eben auch zu dem Punkt führt. Und das ist für mich so die zweite Dimension. Ich verstehe jetzt auch noch mal mehr, also ich persönlich, N gleich 1 sozusagen, wo auch völlig klar ist, wenn ich das verhindern wollte, was du beschreibst, dann muss ich das auf jeden Fall ideologisieren. Also da muss ich auf jeden Fall Worte finden, die dich sofort in irgendeine politische Ecke packen, die sofort Begrifflichkeiten nutzen. Das ist ja irgendwie, also nimm mal jetzt mal völlig überspitzt, ne? Das ist ja alles kommunistischer Kram, den der da erzählt und so weiter. Also ich will nur sagen, auf einmal wird mir noch mehr klar, wie durchaus fragil dieser Kipppunkt, den du gerade beschreibst, ja auch ist, indem ich ihn einfach mit anderen Worten frame und irgendwie völlig überlager. Und ich merke auch gerade, und das ist tatsächlich für mich eine richtige Erkenntnis, wie leicht es offensichtlich eben auch ist, durchaus mit, jetzt nehmen wir mal die gesamte Kommunikationswelt, soziale Medienwelt, es ist auch erscheint, sowas zu widerlegen, weil ich muss dafür mir etwas nehmen, was heutzutage ja auch gar nicht so gelernt ist. Ich muss mir Zeit nehmen, um ein paar Dinge zu durchdringen. Also das ist mal das Erste. Die dritte Dimension, die ich so anspreche, ist auch, und das finde ich, oder die bei mir auftaucht, und die finde ich halt auch wieder sehr interessant, weil sie natürlich gerade, wie ich finde, an vielen Stellen auftaucht. So die Frage, was kann man jetzt tun? Und ich finde es schön, dass du sagst, naja, da gibt es jetzt nicht den einen, da müssen wir nur links drücken oder den anderen Schalter mal nach rechts drehen und dann läuft's wieder. Sondern dass du auch sagst, das hat gar nicht was eben aus dieser mechanistischen Welt, sondern es hat eher was damit zu tun, ich nenne das jetzt mal wie eine Art Bewusstwerdungsprozess, der angeschoben werden muss. Und der nun mal einfach nur darüber funktioniert, dass man Leute einlädt, sich mit diesem Thema anders zu beschäftigen. Das ist jetzt auch ein Begriff, der ja auch im Moment inflationär benutzt wird, also den berühmten Perspektivwechsel mal zu machen und vor allem den etwas entideologisierter zuzulassen. Das ist so die dritte Dimension, die auftaucht. Wie ich finde, ja übrigens gerade bei allen großen systemischen Themen, ne? Also, ne, ich habe jetzt auch häufiger eben hier in meinem Podcast mit Menschen gesprochen, die sich eben so mit erneuerbaren Energien beschäftigen und dann auch immer gefragt, was ist eigentlich deren größtes Problem? Und da gibt es halt, wie ich finde, manchmal auch so schöne Leute, die sagen, alles, was da politisch diskutiert, interessiert mich gar nicht. Weil ganz ehrlich, da gibt es Universalprinzipien innerhalb der erneuerbaren Energien, auch innerhalb des Marktes, den interessiert Politik eigentlich gar nicht. Also ob da jetzt was subventioniert wird oder nicht, die sind total davon überzeugt, das wird sich durchsetzen, weil es ist völlig klar, dass der systemische Hebel vielleicht im Moment noch nicht so greift, aber faktisch ist, mal mindestens in der mittel- oder langfristigen Perspektive wird das einfach passieren. Punkt. Du nickst jetzt gerade. Also von daher, das war jetzt mal so das, was ich sagen wollte, diese drei Dimensionen. Und jetzt ist meine Frage, weil du auch was notiert hast, was ist das, was du noch gerne ergänzen würdest? Weil ich jetzt gar keine konkrete Frage habe, wenn du das so hörst.
Ja, es ging vor allem um, was du sagtest, diese Ideologisierung der Position oder der Theorie, die ich vertrete. Es fängt dann an zu sagen, ja, es ist ja nur eine Theorie. Als ob es keine empirisch beweisbare Theorie gibt. Auch die Physik hat verschiedene Theorien, aber die Beweise sind ziemlich gut dafür. Vielleicht nochmal eine Kontextualisierung dieses Diskreditierungsversuches der MMT. Es gibt den Geldsoziologen Aaron Saar, der diese ganzen rein ökonomisch gewonnenen Erkenntnisse, die ich jetzt versucht habe vorzutragen, bereits soziologisch weiterdenkt. Ein fantastischer Mann. Ich halte Aaron Saars Arbeit für extrem wesentlich. Gerade wenn wir jetzt, wenn du aus dem Bereich Systemtheorie kommst, hoffe ich, dass es hier einige Anschnittpunkte gibt. Aaron Saar spricht davon, dass die Neoklassik in den letzten Jahrzehnten eine Ideologie des unpolitischen Geldes installiert hat. Also die Vorstellung, dass Geld an sich ein rein neutrales Werkzeug ist, eine Maschine, die irgendjemand warten muss, in unserem Fall die unpolitische Zentralbank. Man soll die alleine tun lassen und dann wird alles gut. Ich habe ganz am Anfang gesagt, Geld ist für mich eine öffentliche Infrastruktur. Gerade wenn man denkt oder wenn man, ich habe auch eine Kongruenz zu denken oder ich denke den Staat als kongruent mit der Bevölkerung. Ich habe ein sehr starkes Verständnis von direkter Demokratie. Und in einem solchen Konzept ist staatliches Geld gesellschaftliches, öffentliches Geld. Etwas, was öffentlich ist, ist Objekt politischer Auseinandersetzungen. Aber diese Auseinandersetzung oder das Zulassen, dass Geld etwas ist, dass Geld Politik etwas ist, worüber wir uns politisch austauschen sollten. Diesen Gedanken lässt die Neoklassik nicht zu. Der wird von vornherein diskreditiert. Wenn man versucht, Geldpolitik demokratisch zu denken, kriegt man den Vorwurf, nein, nein, du machst diese Infrastruktur kaputt. Dabei reden wir von Politik, Geldpolitik. Alles, was ich tue, ist darauf hinzuweisen, dass wenn es Politik sein soll, dann auch Gegenstand unserer öffentlichen Diskussion sein muss. Die MMT, um kurz in die USA zu switchen, dieser Hass, dieser Angst, der einmal des wissenschaftlichen Establishments, aber auch des politischen Establishments davor, dass die MMT die Machtverhältnisse fundamental über den Haufen wirft, weil es bedeutet, dass jetzt überreiche Leute mit sehr viel Vermögen auf einmal keine legitimen Ansprüche mehr stellen dürfen. Wir brauchen deren Geld nicht. Wir müssen sie besteuern, damit sie unsere Demokratie nicht gefährden. Aber wir müssen sie nicht besteuern, damit wir Häuser bauen können. Das ist nicht der Grund. Die Angst dieses Establishments, der politischen und ökonomischen Elite vor der MMT ist so groß, dass es im amerikanischen Unterhaus 2020 oder 2021 sogar einen Antrag gegeben hat, die MMT als wissenschaftliche Theorie politisch zu verbieten.
Ich komme mir gerade vor wie im in Zeiten der Inquisition so ungefähr.
und das ist das Absurde. Das ist das Absurde. Und die meisten Leute, die sich mit MMT befassen, sind komischerweise sogar Leute, die häufig gar nicht aus dem Bereich der Ökonomie kommen. Also die neoklassische Ökonomie ist derart eine Inseldisziplin, die auch seit Jahrzehnten Schwierigkeiten hat, überhaupt interdisziplinäres Denken zuzulassen. Ja, obwohl es Disziplinen zum Beispiel wie die Sozioökonomik gibt, die auch viel mit Max Weber zu tun hat. Max Weber ist ein großer Sozialökonom gewesen. Ideengeschichtler, Philosophinnen, Gesellschafts- und Geisteswissenschaftlerinnen, die haben damit keine Schwierigkeiten. Ja? Aber die Neoklassiker schon. Weil sie glauben, dass sie Naturwissenschaft machen, obwohl sie eine Gesellschaftswissenschaft sind. Das heißt, das, was ich jetzt in den letzten 90 Minuten dargestellt habe, das ist in den Augen einiger Leute gefährliches Herrschaftswissen, das weggesperrt gehört. Darüber darf man nicht reden.
Das will ich jetzt bewusst mal einen kurzen Moment stehen lassen. Und ich bin jetzt gerade dabei, durchaus diesen Moment auch nochmal zu nutzen, ob ich noch so einen letzten Gedanken mit reinbringe. Und ich schaue dich jetzt mal so an, ob wir die Energie noch haben. Auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, wir haben jetzt, du hattest gerade 90 Minuten gesagt, wir sind noch ein bisschen davor, deswegen würde ich fast sagen, wenn wir vielleicht sogar auf 90 Minuten kommen, das nur schon mal angekündigt, dann sei das so. Also hilf mir doch mal oder hilf uns doch nochmal oder vielleicht ist ja auch hier nochmal eher die Frage, wenn du jetzt hier sogar das auch nochmal in den Kontext dieser Kryptowährung, die jetzt entsteht, setzen würdest. Also du kannst mir jetzt sagen, du Stefan, das ist jetzt ein netter Ansatz, aber dann brauchen wir nochmal 90 Minuten, also alles fein. Aber vielleicht gelingt uns das ja, wie gesagt, einfach nur nochmal das miteinander zu verbinden. Also irgendwie, so ist das irgendwie so ein Krypto-Anarcho-Kapitalismus, der jetzt irgendwie versucht, uns die Neoklassik nochmal irgendwie, wir haben jetzt die Fassade nochmal etwas angestrichen, damit wir es dann irgendwie, also weißt du, wie ist es so eine Nebelkerze, die geworfen wird, damit wir irgendwie nicht erkennen, worum es eigentlich geht? Jetzt mal so eine Frage, keine Ahnung, ob die so gestellt wird, aber das ist das Erste, was hier gerade auftauchte.
Wir können gerne über dieses Thema reden, weil es sehr eng damit zusammenhängt. Und dieser ganze Bereich tatsächlich auf ein Feld hinweist, den ich für eine der gefährlichsten oder erschreckendsten Entwicklungen in der Gesellschaft achte. Und diese Entwicklung in einem so speziellen Nischenthema stattfindet, dass dass ein Großteil der Bevölkerung davon überhaupt keine Ahnung hat. Ich hatte vorhin schon mit den Namen Friedrich August Hayek ganz grob die österreichische Schule der Nationalökonomie erwähnt. Einer der wesentlichen Gründer dieser Schule ist Ludwig von Mises, ein Lehrer von Friedrich August Hayek. Und die österreichische Schule geht davon aus, dass Wirtschaft primär sozusagen die Manifestation von menschlichem Handeln an sich ist. Ich habe vorhin gesagt, die Wirtschaft ist eine Maschine, die muss man laufen lassen. Und in der österreichischen Schule haben wir gewissermaßen eine Heroisierung unternehmerischen Handels, was dazu führt zu sagen, naja, Wirtschaft ist primär unternehmerisches Handeln. Wenn man die Wirtschaft laufen lassen will, dann muss man den Unternehmer frei handeln lassen. Und daraus ergibt sich, aus dieser Überlegung ergibt sich bei den Namen oder vielen Zara oder bei den Schülern, bei den bekanntesten Schülern von Ludwig von Mises eben eine Radikalisierung dieser unternehmerischen Freiheit. Dass man sagt, man muss dem Unternehmer komplett seine Freiheit lassen. Man darf nichts vorschreiben, keine Regulation. Sonst haben wir den sogenannten Interventionismus. Ja, das ist das Schlagwort, was in dieser Theorie ganz häufig genannt wird. Und wir haben gewissermaßen auch tatsächlich einen Begriff, dass man sagt, die erste Einschränkung dieses Unternehmerheros, den wir durchführen, das ist schon Sozialismus. Eine Gesellschaft erlässt ein einziges Gesetz, das unternehmerisches Handeln einschränkt und man lebt im Sozialismus. Das ist ein radikaler Sozialismusbegriff. Der hat wenig mit der Ideengeschichte sozialistischer Idee und sozialdemokratischer Ideen zu tun. Und es ist aus meiner Sicht sehr erschreckend, wie weit dieser radikale, dieser totalitäre Sozialismusbegriff bereits in unseren öffentlichen Diskurs hineingegangen ist. Ja, ich habe mir mal den Spaß erlaubt zu gucken im Internet, was denn alles Sozialismus sein soll. Ja, das ist atemberaubend, was einem da vorgeworfen wird. Diese österreichische Schule der Nationalökonomie, ein wesentlicher Schüler von, ich glaube, das war auch Schüler von Ludwig von Mises, ist Murray Rothbard. Und Rothbard ist der wesentliche Denker des, du hast es vorhin genannt, Anarchokapitalismus. Der Vorstellung, dass wir einen Kapitalismus ohne staatliche Regulation haben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass diejenigen die größte Handlungsfreiheit haben, die das meiste Kapital besitzen. Ein anderes Wort dafür wäre Oligarchie. Es gibt weitere Schüler in dieser Tradition. Die will ich eigentlich hier nicht propagieren, weil es aus meiner Sicht sehr ekelerregende Gedanken sind, die diese Menschen transportieren. Ein wesentlicher, ein bedeutender Schüler, in Anführungszeichen ein erschreckender Schüler von Murray Rothbard, ist Hans Hermann Hoppe, ein gebürtiger Österreicher, der heute in Amerika lebt und an den weltweit auftauchenden Ludwig von Mises Instituten, die diese demokratiefeindlichen Gedanken propagieren, lehrt. Warum bin ich da auf diese Theorielinie so ausführlich eingegangen? Weil diese Theorielinie im Bereich der Bitcoin-Szene unglaublich populär ist. Unglaublich populär. ein umgangssprachlicher oder medial präsenter Begriff für diesen Anarchokapitalismus ist Libertarismus. Und den sehen wir heute, der wird aktiv von Elon Musk propagiert, von Peter Thiel propagiert, von diesen ganzen Silicon Valley-Milliardären, die aktiv sagen, der Staat, weil er existiert, schränkt mein unternehmerisches Handeln ein. Und das ist schlecht für euch alle, weil dadurch die Wirtschaft nicht so laufen kann, wie sie laufen würde oder laufen könnte. Und dieses Gedankengut ist, wie gesagt, sehr, sehr präsent und koppelt sich an die Tatsache oder an diese Reminiszenz, dass man sagt Bitcoin, weil es eine digitale Begrenzung darstellt, ist gewissermaßen digitales Gold, ein Schlagwort, ja. Diese Leute wollen das Rad der Zeit zurückdrehen, die wollen die Geschehnisse Anfang der 70er Jahre zurückdrehen, als Richard Nixon den Goldstandard aufgehoben hat und unser Fiat-Geldsystem eingeleitet hat. Die wollen das zurückdrehen. Die wollen uns allen die Fähigkeit nehmen, staatliches Geld aus dem Nichts zu erzeugen, was eigentlich eine grandiose Erfindung ist, weil es uns Handlungsfähigkeit erlaubt, unabhängig vom bestehenden Kapitalstock. Wenn es noch freie Ressourcen gibt, die können wir aktivieren, weil wir dieses Artefakt haben, dieses Artefakt namens Geld. Und das wollen die Libertären, die sogenannten Libertären, Libertas Freiheit. Das hat nichts mit Freiheit zu tun, dieses Gedankensystem, was sie da entwickeln. Das ist eine Oligarchie. Und diese Oligarchie wird dazu führen, dass die Leute am oberen Ende sehr viel Freiheiten haben und alle anderen immer weniger. Mhm. Sehr erschreckend, was da passiert. Unglaublich erschreckend. Ich glaube, der Mensch heißt Andreas Kemper, ist ein Soziologe, der sich seit Jahren sehr intensiv damit auseinandersetzt und auch diese ganzen rechtslibertären Netzwerke offenlegt. Namen, die hier zu nennen sind, zum Beispiel Markus Krall, der auch im Bereich der AfD oder der noch konservativen Werteunion so ein bisschen mitspielt, der das alles offengelegt hat, Andreas Kemper. Und es ist wahnsinnig erschreckend. Diese Leute wollen, die MMT fordert, oder eine politische Konsequenz, die man auf Grundlage der Analyse der MMT ziehen kann, ist zu sagen, dass unser Geldsystem redemokratisiert werden muss. Wir haben aktuell ein Missverhältnis zwischen staatlicher Geldschöpfung. Ja, die Staatsschulden gehen seit Jahren, Jahrzehnten runter. Und die private Geldschöpfung, was immer dann passiert, wenn Banken einen Kredit vergeben, die private Geldschöpfung explodiert seit Jahrzehnten. Die Preissteigerung, die massiven Preissteigerungen an den Aktienmärkten, an den Immobilienmärkten weltweit seit den 80er Jahren sind eine Konsequenz dieser unglaublich hohen privaten Geldschöpfung. Die MMT hilft uns dabei zu sehen, dass wir in einem sehr stark privatisierten Geldsystem leben und sie fordert eine Redemokratisierung. Die österreichische Schule der Nationalökonomie in diesen sehr extremen Spielarten, die ich gerade genannt habe, fordert eine totale Privatisierung. Und das hat nichts mit Demokratie in meinem Verständnis zu tun.
Nur weil ein Begriff jetzt auch, während du gesprochen hast, ich wollte dich unterbrechen, nochmal aufgetaucht ist wahrscheinlich die Verbindung zwischen Neoklassismus und das, was du jetzt eben als Libertarismus bezeichnest, ist ja auch durchaus diese Story von Trickle-Down-Effekt. Also wenn es oben ja allen richtig gut geht, dann kaskadiert es schon runter. Also es muss nur oben überschwappen und dann kommt es auch schon irgendwann unten an. Ne? Das ist im Grunde eigentlich so ein bisschen auch ein Begriff, der durchaus auch mal gerne benutzt wird. Ich weiß gar nicht, ob der so benutzt wird, aber zumindest bei mir sofort auftaucht als eine Art von Argumentationslinie, warum das total sinnvoll erscheint. Oder täusche ich mich da?
Nein, das wird tatsächlich auch von einigen Neoklassikern, Neoliberalen, wurde das mal performativ so benutzt, also bejaht, affirmativ, dass es tatsächlich darum geht. Man muss dafür sorgen, dass es den Reichen gut geht und dann fließt das Geld so runter, ne? Trickle, wie so ein Regenfall, ja. Das glauben die tatsächlich. Mittlerweile gibt es auch einige empirische Studien. Wir haben das ja schon seit Jahrzehnten. Das kann man empirisch überprüfen. Hat das funktioniert? Überraschung, es funktioniert nicht. Trotzdem haben wir eben diesen mechanistischen Glauben in der Neoklassik, dass man die Wirtschaft machen lassen muss. Wir haben in Deutschland den sogenannten Ordoliberalismus, dass man sagt, man hegt die freie Marktwirtschaft, den Kapitalismus ein bisschen ein, gibt ihm so ein Rahmenkonzept, aber nicht zu viel. Wenn der Staat zu viel Entscheidungskraft hat, dann sind wir ja wieder im Sozialismus. Und das sagen eben, wie gesagt, auch die Neoklassiker. Und darauf will ich hinaus. Die Neoklassik zusammen mit dem Neoliberalismus, der jetzt so langsam seine Facette verliert und stärker attackiert wird, In diesen Gedankensystemen ist eine gewisse Demokratieskepsis transportiert worden. Zu sagen, dass, wie gesagt, die Wirtschaft eine Maschine ist, aus der der Staat sich raushalten muss, heißt, wenn eine staatliche Demokratie, ein demokratischer Staat zu viel Einfluss nimmt, ist das schlecht. Damit hat man die Demokratie in einer gewissen Hinsicht diskreditiert. Und diese Demokratieskepsis hat diskursiv die Demokratiefeindlichkeit der heutigen Anarchokapitalisten vorbereitet. Und deswegen ist es für viele ja quasi einfach nur konsequent, aus diesem Bereich der Neoklassik oder des Neoliberalismus auszusteigen und in diesem Bereich des total privatisierten Geldes, der sogenannten Privatrechtsgesellschaft einzusteigen. Das ist auch noch ein Schlagwort, das in diesem Theoriesystem auftaucht. Die wollen eine Privatrechtsgesellschaft. Alles wird privat organisiert. Wer davon profitiert, ist einleuchtend. Es sind die Leute mit dem meisten Geld, die Leute mit der meisten ökonomischen Macht.
Ich schaue gerade jetzt mal tatsächlich auf die Uhr und habe irgendwie so das Gefühl, dass wir zumindest jetzt mal so im ersten Eindruck nach, eine sehr, sehr, wie ich spannende, sehr umfangreiche, gleichzeitig tiefe, aber wie ich auch finde, sehr zugängliche Reise durch zum einen verschiedene Theorien gemacht haben. Zum anderen darf ich auch wirklich sagen, dass ich unglaublich viele Sinnzusammenhänge, die sich für mich zunächst erstmal als komplex dargestellt haben, als, wenn ich jetzt sage, als einfacher, das ist gar nicht so gemeint, sondern als zumindest transparenter darstellen. Und ich will tatsächlich jetzt nochmal so eine Abschlussfrage ganz persönlich stellen. Okay, wenn du jetzt so mit diesem Wissen, also auch mit dieser Tiefe und auch mit dieser Breite, das mag ich ja total, dich mir damit auseinandersetzt und vor allem auch erstmal sagst, weißt du, ich nähere mich dem gar nicht im Sinne von einer Bewertung, das ist jetzt gut oder schlecht, sondern ich gucke mir das einfach mal an und frage mich, was wäre denn jetzt zum Beispiel irgendwie so die sinnvollste Lösung, könnte man ja auch fast sagen. Was wäre denn jetzt das sinnvollste System? Und du ja vielleicht auch sagst, du, ich habe mich da so eingearbeitet, auch mit deinem Lebenslauf, auch mit den Dingen, mit denen du dich beschäftigt hast. Mal so eine ganz persönliche Frage, hast du noch Hoffnung oder ist es eher... Oder bestätigst du mich jetzt darin, dass mein dystopischer Seismograph, der jetzt zumindest die ganze Zeit auch ein bisschen mitschwingt, irgendwie mehr Energie bekommt? Oder was gibt dir Hoffnung? Also neben der Tatsache, dass es um Bewusstwerdung geht, ich bin total bei dir. Aber gibt es noch Hoffnung? Jetzt mal so ein bisschen fast kindlich gefragt.
Auf diese Frage erzähle ich gerne folgende Anekdote, beziehungsweise eigentlich meine persönliche biografische Anekdote. Ich hatte vorhin gesagt, dass ich mich in meinem Philosophiestudium mit der idealen Gesellschaft befasst habe. Und wenn du dich mit der idealen Gesellschaft befasst und aus dem Fenster guckst, egal zu welcher Zeit, siehst du, das ist irgendwie nicht das, worüber du gerade nachdenkst. Also die ideale Gesellschaft und das, was wir haben, das ist ja meilenweit weg, das ist ja Jahrtausende weg, eigentlich 300 Jahre weit weg, ne? Also Beginn der Aufklärung. Und das Studium der Philosophie hat mich extrem pessimistisch gemacht. Ich habe viele tolle Leute gesehen, ich habe viele tolle Gespräche gesehen und ich wusste, es gibt ausreichend Leute, die ein genauso großes Unbehagen haben wie ich an dem Status quo und die das verändern wollen. Aber es läuft ja seit Jahrhunderten in die falsche Richtung. Das Philosophiestudium hat mich pessimistisch werden lassen. Jetzt kommt der Turn. Es war gerade das Studium, dieses Selbststudium der Wirtschaft, der Ökonomie und vor allem das Kennenlernen der MMT, die mich optimistischer hat werden lassen. Weil ich jetzt verstanden habe, dass diese ökonomischen Sachzwänge, die auch seit Jahrzehnten im Diskurs rumgeistern, keine sind. Unsere Gesellschaft ist wirtschaftlich gesehen vollkommen gestaltbar. Und als überzeugter Demokrat glaube ich, wenn es irgendeinen Punkt gäbe, wo diese Dinge als Allgemeinwissen anerkannt sind, dann können wir viele Probleme, die uns heute belasten, viele dieser Dämonen, könnten wir vertreiben. Das ist das, was ich darauf antworten kann. Ob es jemals zu diesem Punkt kommt, weiß ich nicht. Und die ganzen Grabenkämpfe, ich bin ja auch viel auf Social Media, auf LinkedIn unterwegs, ich diskutiere fast jeden Tag mit studierten Leuten aus dem Bereich der Ökonomie über die MMT. Und die halten mich meistens für einen Spinner. Also ob es dazu kommt, dass das irgendwann Allgemeinplätze sind und wir eben nicht mehr über Geld sprechen und nachdenken müssen, sondern eben über die Frage, was wollen wir damit machen? Wie wollen wir mit Armut umgehen? Wie wollen wir mit extremen Reichtum umgehen? Ja? Wie sieht der Wohlstand für alle aus? Ganz konkret, den Ludwig Erhard versprochen hat, der heute noch nicht angekommen ist. Wie sieht ein Bildungswesen aus, das menschlich ist, das humanistisch ist? Das sind die großen gesellschaftlichen Fragen, über die ich eigentlich diskutieren möchte. Aber man lässt mich nicht, weil man mich eben auf dieses Faktum namens Geld festnagelt, dass ich als Externer, als Geisteswissenschaftler den Leuten erklären muss, die eigentlich als studierte Ökonominnen darüber Bescheid wissen müssen.
Dem möchte ich eigentlich gar nichts hinzufügen im Sinne von verwässern, außer vielleicht zwei Sätze. Das ist jetzt sehr rudimentär systemtheoretisch geprägt und das ist vielleicht auch etwas, was so die Hoffnung nochmal unterstützt. Du weißt ja, komplexe Systeme können ja über einen ganz klitzekleinen Input maximale Effekte im System generieren. Also nicht das lineare Prinzip, großer Input gleich nur großer Output. Das heißt also, vielleicht ist es ja so, dass dieser kleine Input, vielleicht haben wir den sogar ja gemeinsam jetzt kreiert und damit möchte ich gar nicht vermessen klingen, weil du ja, wie du schon richtig sagst, da viel konsequenter dich auch mit beschäftigst und auch gerade sagst, ja, du bist viel unterwegs und vielleicht ist es ja vermeintlich und das darf vielleicht sogar ja auch etwas pathetisch gerade klingen, die kleine Stimme, die irgendwann in der Welt einfach auftaucht und sich ihren Weg sucht, wie so Wasser, dass sich seinen Weg sucht und im Zweifel das System irgendwann durchdringt. Und das wäre tatsächlich vielleicht sogar mein Wunsch, den ich jetzt einfach zu deinem lege, irgendwann seinen Effekt zeigt, indem es sich ausbreitet und das würde ich jetzt beschreiben, indem der Bewusstwerdungsprozess, den du angesprochen hast, einfach irgendwie eine breitere, in dem Falle tatsächlich einen breiteren Mainstream trifft, wo der Diskurs, den du dir auch wünschst und den ich auch für extrem wichtig halte, tatsächlich auch stattfinden kann. Und zwar, Klammer auf, im besten Falle entideologisiert im Sinne von, was wäre eigentlich möglich, wenn? Pünktchen, Pünktchen.
Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild, eine schöne Metapher. Ich übe mir regelmäßig in Zen, von daher finde ich die Wassermetapher sehr, sehr schön. Und als Philosoph bin ich ja auch Habermasianer. Ich glaube also auch, dass sich Demokratie gerade in den Gesprächen, gerade dann auch in unserem Gespräch entfaltet und kann deinen Wunsch dann nur unterstützen, dass wir beide hier vielleicht ein bisschen mehr Aufklärung und ein bisschen für mehr Licht sorgen.
Und damit schließe ich tatsächlich jetzt auch ganz offiziell dieses Gespräch und bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit und vor allen Dingen auch für deine, wie ich finde, extrem zugängliche Art, über ein durchaus komplexes Thema so zu sprechen. Vielen Dank, lieber Max.
Ich darf mich bedanken. Vielen Dank.
Und das war Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende, nicht zu Verstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.